Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und eigentlich begrüße ich an der Stelle immer meinen Podcast-Partner. Aber aufgrund der Knappheit der beiden HSV-Spiele, jetzt am Sonntag die Niederlage gegen RB Leipzig und dann jetzt schon am Mittwoch das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, haben wir es leider einfach nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin am Montag oder am Dienstag zu finden, um aufzunehmen. Deswegen haben wir uns auf einen kleinen Kompromiss für euch geeinigt und es läuft heute etwas anders, aber vielleicht ist das ja trotzdem ganz cool für euch. Und zwar wird Ben jetzt gleich einmal das übernehmen, auf RB Leipzig, auf die Niederlage gegen RB Leipzig zurückzugucken, auf die 1-2 Niederlage des HSV. Und ich werde euch danach auf die anstehende Partie gegen Bayer 04 Leverkusen vorbereiten. Es wird also ein bisschen knapper, ein bisschen quick and dirty, aber ich glaube, in so einer englischen Woche reicht ein bisschen quick and dirty und am Ende der Woche hören wir uns alle wieder, besprechen Leverkusen und bereiten uns auch auf das anstehende, sehr wichtige Spiel gegen den VfL Wolfsburg vor. Aber, wie angekündigt, jetzt hören wir erstmal Ben, der uns seine Meinung und Einschätzung zur der Niederlage gegen RB Leipzig erzählt.
Leipzig 2, Hamburg 1, so lautete das Ergebnis ja schon im Hinspiel. Anders als bei der Begegnung im Oktober muss man diesmal aber feststellen, dass die Partie vollauf verdient an die Sachsen geht, die sogar noch einen Elfmeter verschießen und gerade in der zweiten Halbzeit richtig die Muskeln spielen lassen. RB hatte phasenweise eine Dominanz entwickelt wie noch kein anderes gegnerisches Team in dieser Saison im Volkspark. Und ja, Galionsfiguren dieser Leipziger Mannschaft waren an diesem Abend rechts außen Jan Diomande, vor dem Tim vor dem Spiel ja auch gewarnt hatte. Mit dem hatte die linke Seite des HSV, namentlich Muheim und Torunariga, ordentlich Probleme, wie auch andere Bundesliga-Verteidiger in dieser Saison es bereits hatten. Und wenn er so weitermacht, wird er auch auf Sicht wahrscheinlich nicht mehr ewig in Deutschland spielen. Und werden einige vielleicht gerade mit Blick auf Diomande und Co. sagen, das war RB Leipzig und das ist eine Mannschaft, gegen die du als Aufsteiger verlieren kannst. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Du kannst gegen RB Leipzig verlieren. Trotzdem wirkte der Auftritt des HSV in der zweiten Halbzeit auch unabhängig vom Gegner eher uninspiriert. Nach der Pause hatte der HSV im Grunde keine nennenswerte Torchance mehr und hat sich zudem ja leichte Ballverluste geleistet, die in der Liga sicher nicht nur eine Mannschaft wie RB Leipzig bestraft. Gegen RB Leipzig kannst du verlieren. Ja, kannst du. Hättest du aber vielleicht gar nicht gemusst, denn die Hamburger Mannschaft hat in der ersten Halbzeit gezeigt, wie es gegen die Bullen gehen könnte und hat auch nicht unverdient geführt. Der Leistungsabfall zur zweiten Halbzeit ist ad hoc von außen nur schwer zu erklären und würde mir als Trainerteam auch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, weil er im Kleinen nochmal ein Problem aufzeigt, dass die Mannschaft schon über die gesamte Saison begleitet, nämlich so eine fehlende Konstanz, sei es innerhalb einzelner Spiele oder auch in Saisonphasen. Das und der Umstand, dass die Konkurrenz an dem Wochenende punkten konnte, sorgen dafür, dass wir beim HSV auch nach dem 24. Spieltag und der 23. gespielten Partie hinsichtlich des Abstiegskampfs leider keine Entspannung eintreten kann. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf 4 Punkte geschmolzen und in einigen direkten Duellen gegen die Konkurrenten von unten gibt es im weiteren Saisonverlauf noch viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Gegen RB Leipzig kannst du verlieren. Wir müssen unsere Punkte dann gegen andere Teams holen. Das ist auch so ein Satz, den man jetzt hören könnte. Ja, das ist auch eine Ansicht. Wer sie vertritt, muss sich aber ebenso eingestehen, dass der HSV dann gegen Wolfsburg, Köln, Bremen zum Siegen verdammt wäre, wodurch eine entsprechende Last auch auf dem Team liegen würde. Und ich bin der Meinung, dass es eigentlich im Interesse einer jeden Mannschaft sein müsste, solche Herzschlagspiele zu vermeiden, weil es in denen dann auch gerne mal um Dinge geht, die ja nicht nur das Sportliche berühren. Weil ich ja jetzt hier allein spreche, mache ich auch keine klassische Spieltagsrückschau mit unseren gewohnten Kategorien, sondern gehe nur noch einmal lose über einige Personalien. Da wäre zum einen Miro Muheim, der seine 5. gelbe Karte gesehen hat und gegen Bayer am Mittwoch ausfällt. Für mich wäre er bei einer normalen Recap ein Kandidat für den Low-Performer gewesen. Klar, Diomande ist als sein direkter Gegenspieler an diesem Abend schneller als er. Aus dem Hamburger Kader hätte den wahrscheinlich nur Bagariata stellen können, der allerdings kurzfristig erkrankt fehlte. Aber da musste als Verteidiger eigentlich auch in der Lage sein, andere Lösungen gegen so einen Spieler zu finden, sei es durch Stellungsspiel oder indem du deinen Gegenspieler mit einem Teamkollegen doppelst. Dafür wäre unter anderem John Torunariga in Frage gekommen. Gegen Mainz hatten wir ihn ja beide als Spieler des Spiels. Gegen Leipzig hat er leider nicht an diese Leistung anknüpfen können. Stichwort Konstanz. Beim 1:1 ist er schon irgendwo mit in der Verlosung. Der Ball von Luke Heber kommt zwar sehr genau, ist allerdings auch sehr lange in der Luft und insgesamt sieht es für mich schon auch ein bisschen unglücklich aus, wie Baku ihm da im Rücken wegläuft. Torunariga hatte danach auch noch die ein oder andere abenteuerliche Szene. Im Kicker hat er die Spieltagsnote 5,5 bekommen. Mal schauen, ob er jetzt am Mittwoch gegen Leverkusen wieder starten darf. Definitiv nicht starten wird Nicolas Capaldo, der wird überhaupt nicht spielen. Der fällt nämlich verletzt aus. Capaldo musste am Sonntag bereits nach 20 Minuten unter Schmerzen vom Feld und der HSV hat am Montag bekannt gegeben, dass eine Verletzung der Bauchmuskulatur festgestellt wurde und der Argentinier, Zitat, wenige Wochen fehlen wird. Das war bereits bei den kurz aufeinander erfolgten Verletzungen von Alba Sami Lokong und Albert Grönbeck das exakt selbe Wording. Ja, also es ist wenige Wochen. Sami hat am Sonntag wieder gespielt, Grönbeck fällt weiter aus. Mal sehen, welches wenige Wochen für Capaldo gilt. Ich schätze, wenn er gegen Köln wieder spielt, dann wäre es schon früh. Es ist in jedem Fall ein Ausfall, der richtig ins Kontor schlägt und in meinen Augen auch nicht so richtig zu kompensieren sein wird. Der HSV nimmt aus dem Spiel gegen Leipzig somit auch in dieser Hinsicht noch einen herben Dämpfer mit. In der Fünferkette wird es gegen Leverkusen demnach mindestens zwei, aber vielleicht bis zu vier Rotationen geben. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, von rechts nach links könnte dann Bakary Yatta für Mikkel Bronsis wieder im Aufgebot stehen, Omari für Capaldo, Vuskovic, der dann bliebe, El Fati für Torunariga und wiederum Mikkel Bronsis für den gesperrten Muheim. Ich würde auf jeden Fall diese Reihe tippen. Im zentralen Mittelfeld würde ich mit Sami Lokonga und Remberg beginnen, vorne rechts mit Vieira, zentral mit Königsdörfer und links mit Philipp Otele. Zu Otele vielleicht noch kurz. Ich bin der Meinung, dass sein Kredit aus diesen 68 auch wirklich guten Minuten gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Heidenheim so langsam aber sicher dann auch aufgebraucht ist. Seine Vorlage in Heidenheim, klar, das war ein guter Start, auch wenn man bedenkt, wie kurz er dann vorher auch erst im Verein war. Danach kam nicht mehr so richtig viel Substanzielles. Er sorgt meiner Meinung nach zu selten für echte offensive Gefahr, hat aber zugegebenermaßen auch den Vorteil, dass er sich reinhaut, dass man ihm den Einsatz nicht absprechen kann, dass er auch mehr zurück nach hinten arbeitet. Und das ist sicherlich momentan auch ein Pluspunkt gegenüber Jean-Luc Tempe. Deswegen denke ich, dass er am Mittwoch auch wieder die Chance erhalten wird. Ja, kurzum, gegen Leipzig ein Abend, den der HSV irgendwie verarbeiten muss, auf den Reaktionen folgen sollte, denn sonst wird es in Wolfsburg schon irgendwo heiß. Zuerst steht es erstmal Leverkusen auf dem Programm und was es über Bayer so zu wissen gibt, das erzählt euch jetzt der einzig wahre Tim Ottenberg.
So, das war die Einordnung von Ben zu der ersten Niederlage des HSV in der Rückrunde. Und jetzt ein bisschen ungewöhnlich, mitten in der Rückrunde heißt es aber noch ein letztes Mal Hinrunde. Denn das Nachholspiel vom 17. Spieltag steht an gegen, ich habe schon gesagt, Bayern 04 Leverkusen. Damals war es ja so, dass wegen Wassermassen auf dem Stadiondach und der Wölbung der Dachmembran, die dadurch entstanden ist, das Spiel kurzfristig ausgefallen ist. Wirklich sehr kurzfristig, besonders ärgerlich auch für die Auswärtsfans aus Leverkusen. Und aber natürlich auch für alle Angereisten aus den umliegenden Städten, Regionen nach Hamburg. Das war für alle extrem ärgerlich. Jetzt wird wieder gespielt. Am Mittwoch um 20.45 Uhr im Hamburger Volkspark wird das Spiel nachgeholt. Der Gegner ist bekannt. Ich habe es jetzt oft genug gesagt. Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen, ja, hat zuletzt zumindest in der Bundesliga etwas geschwächelt. Es gab 0:1 bei Union und ein 1:1 gegen Mainz 05 in den letzten beiden Spielen. Dafür sind sie insgesamt in der Saison noch voll dabei. In der Champions League stehen sie unter den letzten 16 in Europa im Achtelfinale, treffen dort auf dem FC Arsenal. Und im DFB-Pokal sind sie im Halbfinale, treffen dort auf Bayern München. Also man kann sagen, das nächste Top-Team kommt hier jetzt in den Volkspark nach RB Leipzig. Leverkusen steht aber auch in der Bundesliga tabellarisch ganz gut da. Man hat jetzt 6 Punkte hinter den Champions-League-Plätzen, ist aber im Kampf um Europa voll drin. Heißt aber auch, man bräuchte dringend die Punkte jetzt gegen den HSV, um das wieder auf mehrere wenige Punkte zu verkürzen, den Abstand auf Stuttgart, Hoffenheim und Co. Der HSV, wenn wir uns da auch mal die Tabellensituation angucken, steht nach der Niederlage gegen RB auf Platz 11. 4 Punkte vor Rang 16, 6 Punkte vor Rang 17. Das heißt, es ist an sich ganz gut erstmal die Ausgangslage für den Aufsteiger. Wenn man jetzt hier Punkte holen würde, machen wir uns, glaube ich, nicht viel vor. Alle wären das Bonuspunkte, da man gegen Leverkusen schon eher mit einer Niederlage rechnen muss. Aber diese Bonuspunkte gegen den Abstieg, darüber würde man sich, glaube ich, sehr freuen. Also ich würde mich da zumindest drüber freuen. Aber Merlin Polzin hat es auch auf der PK heute gesagt. man wird an die 100% das ganze Spiel gehen müssen, um hier überhaupt irgendwas wie eine Chance zu haben. Und ob das gelingt, wird man sehen. Gegen RB war es ja leider nicht so, dass die Mannschaft über komplette 90 Minuten an ihre 100% gekommen ist. Es ist irgendwo mittlerweile ein echtes Traditionsduell. Es gibt 82 Begegnungen, gab es gegeneinander. Davon hat der HSV 30 gewonnen, 20 sind unentschieden ausgegangen, 32 Mal hat Leverkusen gewonnen. Ist also auch ein sehr enger Vergleich. Es ist recht ausgeglichen, aber seit dem Abstieg 2018 gab es auch keine Begegnung. Das heißt, auch die Leverkusener sind vielleicht heiß, wieder in den Volkspark zu kommen. Und man muss ja auch sagen, die beiden Mannschaften haben sich seit dem Abstieg des HSV total unterschiedlich entwickelt. Und das gipfelte bei Bayer 04 Leverkusen, wir wissen es alle, vor 2 Jahren in der ungeschlagenen Meisterschaft mit Xabi Alonso. Schauen wir mal kurz noch aufs HSV-Personal, bevor ich euch ein bisschen was zu Bayer 04 Leverkusen erzähle. Beim HSV fällt, wie bekannt, Nicolas Capaldo mit einer Bauchmuskelverletzung jetzt mehrere Wochen aus. Außerdem ist Miro Muheim gelb gesperrt. Alexander Rössing-Lelisit und Albert Grönbeck sind immer noch verletzt. Die werden noch Zeit brauchen, um wieder zurückzukommen. Dafür kommt Bakariata nach Krankheit zurück in den Kader. Das hat Merlin Polzin auf der PK bestätigt. Schauen wir uns jetzt mal den Kader von Bayer 04 Leverkusen an. Vor der Saison gab es da echt einen großen Aderlass an Qualität mit Cheftrainer Xabi Alonso, Florian Wirtz oder Jeremy Frimpong und einigen mehr sind echt viele Leistungsträger gegangen. Man hat dann erstmal versucht, mit Erik ten Hag einen neuen Kader zu etablieren, hat das nach wenigen Spieltagen schon wieder abgebrochen. Dann kam der Däne Kasper Hjulmand und unter dem hat man sich wirklich stabilisiert und ist sportlich, ich hatte es erwähnt, jetzt voll im Soll. Es werden trotzdem ein paar Spieler fehlen. Einmal, wer vielleicht am Wochenende Konferenz geguckt hat, wird es mitbekommen haben. Arthur, der Rechtsverteidiger, hat eine sehr schwere Verletzung gegen Mainz 05 sich zugezogen, fällt aus. Sonst einmal der Blick auf Transfermarkt. Es werden höchstwahrscheinlich der Innenverteidiger Loic Bardet, Lukas Vazquez, Rechtsverteidiger, Elis Benzeguir, Linksaußen und Nathan Teller, Rechtsaußen, ausfallen. Wenn wir mal auf den Leverkusen-Kader schauen, habe ich euch 3 Spieler mitgebracht, auf die ihr achten könnt. Der erste ist Robert Andrich. Warum Robert Andrich? Er ist grundsätzlich ein zweikampfstarker Spieler und eigentlich ein zentral-defensiver Mittelfeldspieler, also ein Sechser. Aktuell hilft er aber in der Innenverteidigung aus. Und ich fand, in den letzten Wochen hatte er da immer mal einen Wackler drin. Beispielhaft finde ich hier die Szene beim 1-0 gegen Union, wo ein einfacher langer Ball über ihn rüberfliegt und er von Rani Khedira sich überholen lässt und der einschiebt zum 1-0, der ja selber ein Sechser ist. Und so könnte Andrich vielleicht ein Zünglein an der Waage für den HSV werden. Vielleicht ist das so die eine Schwachstelle, die Leverkusen in ihrer Aufstellung bieten kann. Der zweite Spieler, sind jetzt alles keine Unbekannten, aber das sind halt nun mal die besten Spieler bei Bayer 04 Leverkusen, ist Alejandro Grimaldo. Auf den muss man auf jeden Fall achten als HSV. Er ist einer der Leistungsträger schon seit Jahren, auch in der Meistermannschaft schon dabei gewesen, war da aber vor allem Linksverteidiger oder auf der linken Schiene. Jetzt unter Hjulmand ist er eher in den offensiven Halbraum nach vorne gerückt und kann seine Qualitäten nach vorne so noch mehr ausspielen, die er auf jeden Fall hat. Er ist enorm spielstark, typischer spanischer Offensivspieler, finde ich, hat einen guten Drang nach vorne und was auch gefährlich werden kann, er ist ein extrem guter Standardschütze. Also der HSV ist hier gut beraten, Leverkusen nicht in gefährlichen Situationen zu faulen, dass da gefährliche Freistöße rauskommen, weil Alejandro Grimaldo wird die auf jeden Fall gefährlich aufs Tor bringen. So, und der dritte Spieler, den ich euch noch mitgebracht habe, ist Patrick Schick. Der ist gesetzt mittlerweile bei Leverkusen im Sturmzentrum, ist ein extrem torgefährlicher Stürmer, kommt wettbewerbsübergreifend auf 13 Tore und 4 Vorlagen, ist aber auch souverän vom Punkt, hat körperlich eine gute Präsenz, aber auch gut mit dem Ball am Fuß und er ist vor allem eiskalt, er braucht nicht viele Aktionen für ein Tor, also hier muss der HSV echt aufpassen. Dann schaue ich, wie ihr das von uns kennt, auch noch auf den X-Faktor. Und mein X-Faktor ist die linke Schiene des HSV. Ich hatte es eben erwähnt, Miro Muheim fällt aus durch die Gelbsperre. Fakt ist, Muheim ist Dauerbrenner beim HSV in dieser Saison. Und auch wenn er noch immer, finde ich, gerade gegen den Ball mit der Schienenrolle seine Probleme hat, ist er gerade für das Ankurbeln von hinten heraus des Hamburger Spiels in die Offensive und auch als Eckenschütze ein enorm wichtiger Faktor. Das wird jetzt halt einfach fehlen und ich bin gespannt, erstmal, wer dort spielen wird, wen ich da erwarte, das hört ihr gleich noch. Aber es wird eine schwere Aufgabe, sowohl im Spiel als vorne als auch nach hinten gegen gute Leverkusener Muheim zu ersetzen. Und ich finde, hier ist so ein bisschen die Sollbruchstelle für den HSV in diesem Spiel. Je nachdem, wie gut das gelingt, kann sich das Blatt in die positive oder in die negative Richtung drehen für den HSV. Deswegen ist das für mich der X-Faktor. Jetzt komme ich noch, wie ihr das kennt, zum Aufstellungstipp und zum Ergebnistipp. Bei der Aufstellung, ich gehe davon aus, dass im Tor Daniel Heuer-Fernandes spielen wird. Die Innenverteidigung stellt sich durch die Verletzung von Capaldo in meinen Augen auch von selbst auf. Das ist Omari, Vuškovic und Turunariga. Dann erwarte ich, dass Bakary Jatta einfach wegen seiner Geschwindigkeit zurückkehrt auf die rechte Schiene. Nikola Remberg im zentralen Mittelfeld. Ich gehe noch nicht davon aus, dass Albert Zambi-Lokonga zurückkommen wird. Deswegen habe ich hier immer noch Fabio Vieira auf der zweiten zentralen Rolle, der das aber auch sehr gut macht, ja auch wieder getroffen hat gegen RB. Dann William Mikkel-Bronsis habe ich auf der linken Schiene. Er hat das gegen Bayern gespielt, hat da natürlich auch vom Muheim im Halbraum profitiert, aber ich glaube, er ist so der Spieler von allen. Vielleicht kann auch Georgi Kocholaschwili hier spielen, der die Rolle am besten ausfüllen kann. Dass ich das mal sage, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht in diesem Podcast. Aber ich glaube, dass William Mikkel-Bronsis hier starten wird. Und die Dreierreihe vorne rechne ich einmal mit Ransford Königsdörfer, dann rechne ich dieses Mal mit Yusuf Paulsen und mit Philipp Othele, weil ich auch von Jean-Luc Dompé noch nicht genug gesehen habe, dass ich glaube, dass der wieder in die Startelf rücken wird. Und dann ist noch zum Abschluss natürlich die Frage zu klären, wie geht's aus? Wie ist der Ergebnistipp? Ich glaube, der HSV hat hier eine Chance, weil Leverkusen einfach aktuell ein bisschen platt wirkt und in der Bundesliga nicht auf die richtigen Ergebnisse kommt. Nichtsdestotrotz wird es sehr schwer und auch eine Niederlage sollte jetzt hier niemanden verunsichern. Die ist absolut möglich gegen so einen Gegner. Aber ich persönlich tippe auf ein 1:1. Und auch Ben glaubt an einen Punkt, denn er tippt torlos 0:0. Ich hoffe natürlich für uns alle, dass ich ihr recht habe, weil dann können wir wenigstens ein HSV-Tor bejubeln. Gut, und damit sind wir am Ende dieser etwas ungewöhnlichen Folge angekommen. Wir hoffen, auch wenn wir jetzt hier nicht im Zweiergespräch miteinander gesprochen haben, habt ihr wenn vielleicht ein bisschen kürzere, aber trotzdem gute Zeit gehabt mit der kleinen Folge. Seid jetzt optimal, wahrscheinlich dann für heute Abend, wenn wir die Folge rausschicken, vorbereitet auf das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir hoffen natürlich, dass der HSV die 3 Punkte holen wird, auch wenn es schwer wird. Und werden alles Weitere dann am Ende der Woche besprechen. Und natürlich, ich habe es gesagt, auch auf das wichtige Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende schauen. Und damit verbleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.